Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf.
Petrus, wie geht es dir?
Ich hatte ja meine Zweifel, ob ich nicht weiter als Fischer arbeiten sollte. Aber als Jesus mir nach seiner Auferstehung gesagt hat, ich soll für ihn dienen und für ihn leben, und vor allem als er an Pfingsten mich mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, geht es mir so gut, ich bin voller Tatendrang und ich freue mich schon auf das, was Gott noch tun wird.
Mir geht es genauso. Ich möchte Gott im Tempel danken für seine Güte und dafür, dass er über 3000 Menschen zu Jesus gefunden haben. Wahnsinn.
3000 Leute waren auch keine Kleinigkeit. Sie haben wirklich verstanden, dass es Gott gibt und dass er noch einen großen Plan mit Jerusalem und der Welt hat. Gott ist groß.
Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten.
Hast du ein Almosen? Bitte ein Almosen für den lahmen Mann. Er ist Gott und gibt Almosen. Ey, Alter, hast du mal einen Schenkel oder ein bisschen mehr? Ich habe gestern und heute noch nichts gegessen. Ihr seht so gottesfürchtig aus. Habt doch Mitleid.
Gold und Silber habe ich nicht, aber ich gebe dir das, was ich habe. Im Namen Jesus Christus aus Nazareth, steh auf.
Boah, ich kann gehen? Ich kann gehen! Wow, Gott gibt es wirklich! Sehr toll! Ja.
Ihr müsst mal die Apostelgeschichte lesen. Unglaublich, wie mutig die Gemeinde betet. Gott tut geniale Wunder und die jungen Christen bekennen Jesus mutig. Lukas schreibt in Vers 32 bis 35.
Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte.
Ja, das ist schön, dass wir auch die Botschaft gestalten können. Und ich liebe es, wenn ich merke, dass Gott einen Gottesdienst vorbereitet. Also um das Thema Milch und Schwarzbrot geht es heute. Und ich werde über Schwarzbrot sprechen. Und die Erinnerung, dass aber Gott den Zeitpunkt festlegt, ist eine gute Sache. Also ich habe eigentlich also 3 Predigten auf dem Herzen und dafür 15 Minuten Zeit. Von daher verzeiht mir, wenn manches vielleicht ein bisschen holzschnittartig ist und man so das Gefühl hat, oh, das braucht ein bisschen Differenzierung oder Vertiefung. Ich nehme euch einfach damit rein, wofür mein Herz brennt, das möchte ich mit euch teilen. Es ist die Schönheit und der Reichtum der Gemeinde. Das begeistert mich. Mich begeistert die Apostelgeschichte, vor allen Dingen der Beginn, denn da kann man spüren, was Reich Gottes bedeutet, wie es funktioniert. Da ist diese kraftvolle Verkündigung. Der Fischer Petrus vor den theologischen Höhen Israels hält mal eine Predigt und macht das ziemlich knackig. Da ist die Kraft Gottes da zur Heilung. Ja, in der Gemeinde ist kein Reichtum, aber eben auch keine Not, sondern man teilt untereinander. Es gibt praktische Hilfe, echte Diakonie. Da gibt es eine wirklich innige Gemeinschaft der Gläubigen, die treffen sich regelmäßig und so eine Freude, so eine flirrende Atmosphäre des Aufbruchs. Ah, ich liebe das. Die Schwestern und Brüder treffen sich zum Gebet und das erschüttert die Säulen der Erde. Man merkt, dass die Gemeinde wächst, weil jeder was auf dem Herzen hat und Vorbild ist oder einfach von Jesus erzählt. Man spürt diese innige Liebesbeziehung zu Gott, ein unerschütterliches Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Der Heilige Geist ist in voller Aktion. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, diese Glaubenskraft, diese Anbetung, diese Ausstrahlung, Tiefe und Gemeinschaft, und irgendwie will ich dort andocken. Das begeistert mich. Ja, okay, also die Gemeinde muss bald hinzulernen. Sie muss zum Beispiel hinzulernen, dass sie sich schützen muss vor Korruption und Irrlehre. Also mit Hananias und Sapphira hat Petrus genauso zu tun wie mit dem Simon, dem Zauberer. Die Gemeinde muss auch lernen, dass sie Organisation, Struktur und eine echte Leitung braucht. Deswegen wird man bald Diakone einsetzen und Bischöfe, also Aufseher. Und die Gemeinde muss auch sehr schnell lernen, dass sie so das gemütliche Zuhause, die Ursprünge verlassen muss. Und dann geht es eben von Jerusalem nach Judäa, Samaria und dann raus in die Welt. Also was ich einfach mal überspitzt sagen will, das Reich Gottes ist keine Kinderkrippe und die Endzeit kein Friedensreich. Wir sehen die Krisen in der Welt, zum Beispiel an den Flüchtlingen in Deutschland, aber Gott ist am Wirken und baut sein Reich. Muslime lernen Jesus dadurch kennen, dass sie diese innerislamischen Konflikte einfach nicht mehr ertragen, und wow, es ist toll und es ist gut. Also vor allen Dingen, wenn wir dabei sind. Und das ist unser Ding. Im Reich Gottes sind wir aufgerufen zu dienen. Also unsere Talente einzubringen, denn in Ewigkeit werden wir auch fleißig regieren. Nichts mit chillen. Das ist eine gute Botschaft. Genau, und dafür stattet uns der Heilige Geist aus. Diese Kraft kommt aus der Beziehung zu Jesus, aus dem Hören auf den Heiligen Geist, den Pulsschlag Gottes. Also Burkhard, kontemplative Meditation ist genau das Stichwort. Und darin muss ich noch wachsen, ernsthaftes Gebet, hören auf die Stimme Gottes und einfach zu sehen, was dran ist. Genau, das ist wichtig, dass Gott vorangeht, also kein Aktionismus ist. Aber worüber ich sprechen möchte, wenn es um das Thema Reich Gottes geht, ist einfach: Jeder von uns kennt diesen Herzenswunsch, ich möchte meine Berufung kennenlernen, ich möchte darin leben, ich will darin dienen und ich will darin Jesus groß machen. Und ich glaube, wir sind eben wirklich nicht Leute, die dafür da sind, irgendwie gefüttert zu werden oder irgendwie betütelt zu werden, sondern wir wollen beitragen, wir wollen was reißen, so, wir wollen was sehen. Und dafür müssen wir vielleicht auch uns ausbilden lassen. Vielleicht muss man da mal einfach eine Schulung machen. Und denn die Jünger, die haben auch 3 Jahre sind sie mit Jesus gegangen, bevor man sie loslassen konnte. Davor sind sie auf ziemlich dämliche Ideen gekommen. Feuer vom Himmel fallen lassen, auf Berge irgendwelche Hütten bauen und so weiter. Also von daher, also Leiter muss man schulen. Und das ist ein tolles Ding, wenn jeder seine Gabe findet und seinen Dienstplatz hat. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Ich sage das jetzt mal. Also manchmal träume ich davon, dass dort vorne so ein Aushang ist, wo es die verschiedenen Arbeitszweige der Gemeinde gibt, die sich mal kurz vorstellen und sagen, wir brauchen übrigens noch Mitarbeiter und du solltest dafür das und das kennen. Einfach, weil das ist ja manchmal so, dass man fragt, sag mal, ja klar bin ich von Gott begabt, aber was soll ich denn machen? Und da braucht man ein bisschen Hilfe vielleicht. Naja, jedenfalls wollte ich eigentlich über die Schönheit und die Kraft der Gemeinde Gottes reden. Ja. Ich glaube, dass die Schönheit und die Kraft der Gemeinde Gottes, das Reich Gottes, über die ganze Zeit unzählige Tausende und Abermillionen von Menschen inspiriert, getragen, motiviert und errettet hat. Wohin wir schauen, immer finden wir Christen, die Jesus wirklich nachfolgen wollten und ihr Leben in das Reich Gottes investieren wollten. Und das ist mein Thema: Wir sollten uns nicht ständig entschuldigen oder verstecken. Und jetzt wird es ein bisschen historisch, wie gesagt. Die Kirchengeschichte besteht aus mehr als die Geschichte von Kreuzzügen, Pest und Inquisition. da sind wir einfach ein bisschen schwach belehrt an manchen Stellen oder informiert, wie auch immer. Also ihr bestimmt nicht. Also ich meine aber, ja, ich muss es jetzt nicht erklären. Also angefangen von den Aposteln haben die Christen der ersten Jahrhunderte ihren König geehrt, auch bis dahin, dass sie ihr Leben gegeben haben. Also sie haben wirklich, wenn es um das Gleichnis geht, Schatz im Acker, sie haben ihre Familie, ihre Ehen aufs Spiel gesetzt, weil sie für ihren Herrn brannten. Und sie haben das mit dem Leben zum Teil bezahlt und heute kennen wir das ja auch. Das hat die Römer wahnsinnig überrascht, weil deren Gottesdienst darin bestand, irgendeine Kerze anzuzünden und irgendeine Schüssel voll Wasser auszugießen. Und sie haben gemerkt, das sind Christen, die haben irgendwie eine Beziehung, die gibt es nicht. Das kennen wir gar nicht. Tertullian schreibt einmal, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das hat Leute überzeugt und bald gab es sehr viele Christen und es beginnt so eine christliche Zeit. Und jetzt, also wie gesagt, mit meiner Familie war ich diesmal in Italien und wie viele Dinge an Schönheit in Dauer in unserer europäischen Geschichte tragen nicht die Handschrift überzeugter Christen? Das muss man manchmal verdauen. Unsere Musik, unsere alten Denkmäler und Kirchen, die wir als sehenswert empfinden, Gemälde, Fresken des Mittelalters, die Architektur der Romanik, der Gotik, der Renaissance, das sind schöne, klare Bekenntnisse von Leuten, die Gott groß machen wollten. Also, das Mittelalter hat zum Beispiel Menschen wie diesen Franziskus, diesen Franz von Assisi hervorgebracht. Das ist vielleicht ein Heidi Baker des 13. Jahrhunderts. Das ist schön gesagt, finde ich. Ein Heidi Baker des 13. Jahrhunderts. Er gab seinen Kaufmannsstand auf, kam aus wohlständigen Verhältnissen. Er verzichtete darauf, Krieger zu werden und wurde ein Ritter im Reich Gottes. Er suchte Gott radikal, diente Leprakranken und Bettlern und er hatte sein eigenes Gebetshaus. Nichts Neues. Wie ein Pfingstler hörte er die Stimme Gottes mehrfach und er folgte dem, was er hörte und er inspirierte unzählige Menschen darin, wirklich Jesus nachzufolgen und ihr Leben in das Reich Gottes zu investieren. Und der Mann sprühte vor Leidenschaft und Kreativität. Ein Beispiel mal, also ihn hat wohl genervt, dass Weihnachten ziemlich statisch immer ablief. Die Leute gehen früh in die Messe, dann gehen sie zum Festessen, dann machen sie ein bisschen Familienfeier, das war's. Also hat er sich überlegt, bei meiner Predigt mache ich das ein bisschen so, dass es alle miterleben können. Und dann hat er eben diesen stinkenden Ochsen und so einen störrischen Esel mit in den Gottesdienst gebracht, hat da vorne eine riesen Krippe aufgebaut und hat das erste Krippenspiel installiert. Also das ist seine Idee gewesen. Das finde ich toll. 13. Jahrhundert. Oder zum Beispiel, er hat sich das zu Herzen genommen, dass der Markus schreibt, predigt das Evangelium jeder Kreatur. Und da hat er sich dahingestellt und hat vor Vögeln gepredigt. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das so richtig nachahmenswert ist, aber er ist ein Mann in einer Zeit, wo man die Natur eher so als feindlich empfunden hat. Und er hat darin einfach Gottes Hand gesehen in der ganzen Schöpfung und hat die Augen geöffnet dafür, wie schön die Natur ist und hat dort seine Brüder und Schwestern gesehen. Also ich finde, ein toller Bruder. Ach, da gibt es noch mehr dazu. 13. Jahrhundert. Natürlich. Dem Reich Gottes wurde immer auch Gewalt angetan. Jesus hat das vorausgesagt. Und unter dem guten Samen wächst auch immer reichlich Unkraut. Ne? Ist bis heute so. Aber die Schönheit und Kraft der Gemeinde hat nie an Energie verloren. Das Reich Gottes lebt. War das Mittelalter finster? Ja, also spätere Zeiten mussten natürlich ihre eigene Zeit immer besonders hell darstellen. Und sie haben die mittelalterlichen Kirchen gotisch genannt, was so viel bedeutet wie hinterwäldlerisch düster. Wir finden die heute total klasse, wir finden die wunderschön. Na gut, aber Aberglaube und Gewalt, das ist oft übertrieben. Wenn man genauer hinguckt, wird man manches lernen. Aber klar, Luther war nötig. Aber Leute, die im 20. Jahrhundert geboren sind, wissen, dass die Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts Aberglaube und Gewalt nicht beseitigt haben. Also es war jedenfalls nicht richtig, dass viele Felder, die von Christen geprägt waren, aufgegeben worden und dass wir sie anderen Menschen überlassen haben. Die Malerei, Musik, Architektur, Pädagogik, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik. Die Malerei wurde zur Psychoanalyse pervertiert und Schönheit und Sinn gingen verloren. Unsere Wirtschaft braucht Leute mit Kreuz, Vision und Werten. Unsere Politik auch. Ja, vielleicht hätte ich irgendwie das Gleichnis vom Sauerteig auch spielen müssen irgendwie, denn Christen haben unsere Welt schon enorm geprägt unter der Führung des Heiligen Geistes und der Kraft. Also wer kam auf die Idee, die Sklaverei abzuschaffen? Oder woher kommt dieses, die Würde des Menschen ist unantastbar in unserem Grundgesetz? Das kommt aus der Bibel, weil Menschen im Angesicht Gottes geschaffen sind. Das haben die Verfassungsväter thematisiert. Warum ist eigentlich in Großbritannien und Amerika in der Verfassung vorgesehen, dass Macht begrenzt werden muss? Weil man aus der Bibel wusste, Menschen sind Sünder und begrenzt. Es ist gefährlich, sie nicht zu begrenzen. Oder, wow, was für eine Erweckung in der Reformation oder was für eine Dynamik hinter einem Wesley oder Zinzendorf oder Franke. Und dann, wie viele Wissenschaftler gab es, die ganz fromme Leute waren? Kopernikus, Kepler, Newton, Galilei, da gibt es ganz viele. Wow. Wer kam auf die Idee, Krankenpflege und Altenpflege professionell einzuführen, Universitäten zu gründen oder Pädagogik studieren zu lassen? Wer fand eigentlich, dass Menschen mit Behinderung das volle Leben haben und auch die volle menschliche Würde? Sind wir Christen nicht ganz vorn dabei, wenn es darum geht, Nothilfe zu leisten, ärztliche Einsätze, Spenden zu geben, Versöhnungsprogramme zu initiieren oder Hilfsorganisationen zu führen? Wow, ich finde, dass wir ganz schön stark Salz und Licht sind. Also ich finde einfach, das ist großartig, das ist das Reich Gottes. Das ist die Kraft und Schönheit der Gemeinde. Wir sind Salz und Licht und wir können aufhören, uns zu verstecken oder zu entschuldigen. Gestern waren wir in Bad Gandersheim und da wurde diese UNESCO-Resolution zum Thema Ostjerusalem mal kurz diskutiert. Also man muss das einmal sagen, man muss immer aufpassen, dass man nicht zu stark für irgendwas Partei ergreift, aber ich muss das doch mal sagen, mich hat das schockiert, einfach nur der Wortlaut. Also das sind hohe Autoritäten, Politiker und eigentlich auch sehr gebildete Menschen, die in Europa das jüdisch-christliche Erbe wirklich verneinen, die das wirklich abschaffen wollen und die dabei auch wirklich Geschichtsfälschung betreiben. Das in dem Worttext, das ist unsachlich und das ist schlimm, das finde ich nicht in Ordnung und das ist so eine Sache, wo wir Salz und Licht sein sollten und wirklich, also nicht nur mit Leidenschaft und Bekenntnis, sondern auch mit Schleue und Vernunft rangehen müssen, nicht mit Schleue, mit Vernunft und ordentlicher Wissenschaft rangehen müssen. Letzter Punkt. Ist es nicht ein tolles Zeugnis, dass fast aller Widerstand im Nationalsozialismus aus christlichen Überzeugungen entstand? Das muss man sich mal genau angucken. Also mal ein paar Namen: Beck, Stauffenberg, von Gersdorf oder Bonhoeffer. Es gibt noch ein bisschen kommunistischen Widerstand, auch wichtig, aber im Wesentlichen sind die Leute mit ihren christlichen Wurzeln, mit ihrem Glauben inspiriert gewesen. Sie kannten das Reich Gottes und fanden das Dritte Reich gefährlich und eigentlich auch lächerlich. Wow. Und wir als Gemeinde, wir stehen in einer 100-jährigen Tradition der Ehrung des Heiligen Geistes. Wir sind ja eine Pfingstgemeinde. Und was es da an Glaubensfrauen und Männern gibt und an Wundern, an Zeugnissen lebendiger Nachfolge, aber auch am Einsatz für Arme und Benachteiligte, das ist einfach ein riesen Gnadenstrom. Er zieht sich durch alle Gemeinden und durch die Geschichte hindurch. Und das ist eigentlich meine Message, das ist meine Leidenschaft, dass wir als Rangers dort einsteigen, dass meine Rangers dort einsteigen und einfach mit in diesem Strom sind und Jesus Ehre machen. Ich bete einmal noch. Lieber Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir sehen können, dass du alle Zeit am Wirken bist und wir laden dich ein, dass du hier in unserer Gemeinde, in jedem Herzen und auch bei den Rangers reichlich wirkst. Amen.
Schicke Shirts.
Hallo Jungs, kommt rein, schaut euch um. Kann ich dir vielleicht helfen? Du schaust ja gerade so ein ganz spezielles T-Shirt an.
Ja, also so ein Shirt hier, ne? Das ist ja, also so eins habe ich ja echt schon mein ganzes Leben gesucht. Ich habe mir so eins zum Geburtstag gewünscht, zu Weihnachten und immer.
Tja, das, was du dir anschaust, ist halt wirklich ein ganz spezielles T-Shirt.
Ja, na klar, also was kostet das denn?
Ja, das ist, wie ich schon gesagt, ein spezielles T-Shirt, das kostet 2000 Euro.
Yoshi, du sollst doch nicht gleich den ganzen Laden kaufen.
Yoshi, es gibt 1000 andere T-Shirts. Bei Jenny gibt es welche für 3 Euro.
Also
das ist der Unterschied.
Also für 2000 Euro kaufe ich mir für mein restliches Leben T-Shirts und noch einen Satz Hosen. Dieses T-Shirt bedeckt doch auch nur deinen Oberleib.
Ja, Jungs, ihr versteht das nicht richtig. Das ist für mich das T-Shirt, das Shirt meines Lebens.
Ja, 2000 Euro halt, ne?
Oh. Also, da haben wir 170 Euro.
Tjo, ist noch ein bisschen weiter Weg hin zu 2000 Euro.
Na, 15 Euro nochmal.
2000 Euro.
Noel, kannst du mir vielleicht dein Geld leihen? Und Pierre, kriege ich vielleicht auch noch deine Kohle?
Na gut.
Ja, langsam nähern wir uns. Aber die 2000 Euro sind leider noch nicht erreicht.
Oh, Alter. Okay, das brandneue Samsung Note 7. Unverbrannt für 600 Euro.
Oh, so langsam ist die Grenze erreicht, doch 2000 Euro sind immer noch nicht erreicht.
Gute Idee. Vespa 300S. 3 Jahre alt.
Alles klar. Ich würde sagen, wir sind im Geschäft.
Wow.
Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
Jetzt kommt das Sahnehäubchen. Ich gebe ein kleines Zeugnis. Ich habe meinen Schatz bei der Feuerwehr gefunden. Ich arbeite da jetzt seit 20 Jahren und mein Job ist, Menschen zu helfen, zu retten. Aber Gott ist genial, er hat mich dort gerettet. Ich habe irgendwann eine lange Zeit mit einem Kollegen im Krankenwagen gesessen, der so einen kleinen Fisch am Auto hatte. Und er hat von sich aus nichts erzählt. Ich habe den irgendwann gefragt, was hast du da für einen Fisch? Und dann ging es los. Er hat nicht mehr aufgehört. Tagelang, mittlerweile ist er auch Pastor, hat eine Gemeinde in Fehmarn, ist trotzdem noch Feuerwehrmann. Und er hatte was, was wir eben Schatz genannt haben. Er hatte was, was ich haben wollte. Und ich habe es nicht verstanden. Jetzt weiß ich, ich musste den Heiligen Geist dafür haben, um es zu verstehen. Ja, und zum Schluss sagte er, als ich ihn gefragt habe, wie kriege ich das? Wie kann ich das erreichen? Dass ich das bekomme, was du in deinen Augen hast, was du mir erzählst, was du mir an Wundern erzählst. Ich will das auch. Ja, sagt er. Du musst dein Leben geben. Dein ganzes Leben. Du musst Jesus auf den Thron deines Lebens stellen. Und ja, wie geht das? Das hat er mir dann erklärt. Ich bin dann irgendwann, wir nennen das Bekehrung, das kann ja auch nur jeder für sich selbst tun. Ich bin dann während der Dienstzeit in mein Zimmer gegangen, habe mich hingekniet und habe Jesus mein Herz ausgeschüttet. Das hat er mir natürlich vorher erklärt. Ich habe ihm meine Sünden bekannt. Ich habe bekannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das Ganze drumherum. Ich habe ihn in mein Leben hereingelassen. Ich habe ihn eingeladen. Ich habe ihm gedankt, dass er meine Sünden vergibt. Ja, das war es irgendwie schon. Dann bin ich wieder in den Tagesraum gegangen, da saß er, da hat Armbrot gegessen. Ich kam rein und er guckt mich an, du hast es getan. Sag, woher weißt du das? Das sehe ich, du hast es getan. Da haben wir wieder den ganzen Abend gesprochen. Und ich sage euch, danach habe ich auch alles verstanden. Ich habe wirklich die Milch aufgenommen, mittlerweile esse ich auch ein bisschen Schwarzbrot. Und es ist der Wahnsinn, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich habe den Schatz wirklich in meinem Leben gefunden und ich darf sagen, da gehört wirklich alles zu. Ich habe wirklich mein ganzes Leben gegeben und das ist ja auch, mein Leben gehört ja auch meiner Familie. Ich habe alles Jesus gegeben und darf ihm vertrauen, dass er alles in rechte Bahn lenkt. Das ist nicht immer einfach, aber er ist immer da und ich kann nur jedem empfehlen, seid mutig. Wir leben in einer sehr umkämpften Zeit. Vertraut euer Leben Jesus an, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach beschrieben und ihr werdet es dann auch verstehen. Ja, das war mein Zeugnis. Das waren 3 Minuten und ich habe mich an die Zeit gehalten.
Der Kampf mit der Welt oder der Kampf mit der Zeit, das ist immer eine gute Sache. Ich möchte jetzt noch ganz kurz die Brücke schlagen zu der Frage, so wie können wir denn Gottes Reich auf der Erde ausweiten und wie können wir es erleben? Dazu zeigen wir euch erstmal ein Video. Für die, die es schon gesehen haben im Jugendgottesdienst, tut mir leid. Und danach sage ich nochmal kurz was dazu.
Im südamerikanischen Peru ist hoch oben in den Anden die medizinische Versorgung der Bevölkerung miserabel. Besonders die dort lebenden Quechua-Indianer, die Nachfahren der legendären Inkas, leiden unter dieser Situation. Doch das deutsche Ärzte-Ehepaar Martina und Klaus Jung aus Wiesbaden hat...
Mich beeindruckt das sehr, dieses Ärzte-Ehepaar. Und ich war da selbst jetzt 3,5 Monate in diesem, von Februar bis Juni. Und habe mir auch die Frage gestellt, dieser Satz, was mit einem Gebet begann, ist nur wenige Jahre später Realität. Ist das tatsächlich so von einem Tag auf den anderen geschehen? Und dazu habe ich auch beide Bücher von denen gelesen, die das Krankenhaus gegründet haben. Kann ich nur sehr empfehlen. Und letztendlich sieht man, dass es doch auch Vorbereitung bedarf und gewisse Sachen, die man einfach haben muss. Und eine Sache ist einfach eine persönliche Beziehung zu Gott, damit Gott zu uns spricht und damit er auch zu unserem Herzen spricht und Wünsche und Visionen weckt. Und dieser Klaus, Dieter, John und Martina, die haben sich schon mit 16 Jahren in der Schule kennengelernt und haben dann gemerkt, wow, wir haben genau die gleichen Lebensvorstellungen. Wir wollen als Ärzte in der dritten Welt den Menschen dienen und auch die Liebe Jesu weitergeben. Aber es ging nicht gleich los mit 16 Jahren, sondern sie haben dann erstmal sich vorbereitet, Medizin studiert, in unterschiedlichen Ländern gedient, unter anderem dann auch 5 Jahre in Ecuador selbst in einem Krankenhaus gearbeitet, als Zeit der Zurüstung. Und während dieser Zeit in Ecuador, wo sie mitgemacht haben im Krankenhaus in den Bergen, da ist dann diese Idee gestanden, dieses Krankenhaus zu gründen, topmodern auf 2600 Meter Höhe, in der ärmsten Region Perus, unter dem Motto, das Beste für die Ärmsten. Und sie wollten zum Beispiel, sie haben gesagt, wir wollen das Beste, wir nehmen keine gebrauchten Geräte als Spenden, wir wollen immer das Neueste. Und viele Leute haben sie für verrückt erklärt, aber sie haben sich gedacht, und das können wir uns auch denken, wenn wir an unsere Wünsche und Visionen und Berufung mit Gott denken, mit Gott können wir groß planen. Und mir persönlich macht es manchmal Angst, ehrlich gesagt, wenn ich so meine Vision mit Gott für das Leben angucke und mit menschlichen Augen denke ich, ist das tatsächlich möglich? Und dann kann ich menschlich gesehen einfach sagen, nein, es ist nicht möglich. Aber Gott möchte uns sozusagen eine andere Perspektive geben, und zwar seine Perspektive. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann können wir Zuversicht haben und dann wird er das auch erfüllen. Und die beiden haben dann eben 2002 den Förderverein gegründet, Yospi Suyana, übersetzt, wir vertrauen auf Gott. Wurden von vielen für verrückt erklärt, selbst von Christen, gesagt, ja, schraubt das doch mal ein bisschen zurück, kleines Gesundheitsrenten. Nee, die waren dran geblieben, haben dann tatsächlich diese unglaubliche Summe von über 20 Millionen Dollar zusammenbekommen. 2005 wurde es angefangen zu bauen, 2007 eröffnet und jetzt schon seit fast 10 Jahren und stetig wird es erweitert, Dental- und Augenklinik, Kinderclubhaus, Schule seit 3 Jahren, wo ich auch als Lehrer gearbeitet habe. Und Medienzentrum mit regionalem Radiosender und bald auch einen Fernsehsender haben sie. Und ich finde das so krass, was da entstanden ist, einfach aus dieser Bereitschaft heraus. Und es steht jetzt, aber trotzdem habe ich mir dann auch die Frage gestellt, worauf verzichten denn die beiden dadurch, dass sie das tun? Und sie verzichten definitiv auf ihre Heimat. Sie können nicht hier sein, bei ihrer Familie, bei ihren Freunden, wo es sauberes Wasser gibt und Gemüse, was nicht von Parasiten befallen ist und erstmal mit Chlor gereinigt werden muss. Auf ganz viele Sachen verzichten sie. Außerdem auch auf Reichtum, durch Aufstieg auf der Karriereleiter. Beim Arzt kann man natürlich viel verdienen, auch hier in Deutschland, da eben nicht. Und auch ein konstantes, ruhiges Familienzusammenleben müssen sie ein Stück weit aufgeben. Weil Klaus, jetzt wo die Kinder größer sind, ist er das halbe Jahr im Jahr unterwegs, um eben weiter Spenden und Mitarbeiter zu suchen. Also sie müssen auf einiges verzichten. Und ich habe letzte Woche im Kindergottesdienst auch darüber geredet, warum sollten Menschen denn überhaupt verzichten? Und das ist ein Weltmeisterpokal, wie man ihn sehen kann. Und Paulo Sergio, ein brasilianischer Fußballspieler, hat es mal, finde ich, auf den Punkt gebracht. Und das möchte ich einmal kurz vorlesen. Markus 8, 34 bis 36. Das hat er mal gesagt, auch nach dem Weltmeisterschaftssieg 1994. Und da steht, Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Das hat Sergio gesagt, dass der Weltmeisterpokal, der wird in Jahren nicht mehr groß in Erinnerung sein und welche Spieler das sind. Aber wenn wir in Gottes Reich arbeiten, dann hat das ewigen Wert. Und deswegen ist für mich dieses Ehepaar John, das Ärzte-Ehepaar, absolut Vorbild, was heißt, einfach von sich wegzuschauen und auf Gott zu schauen, aufs Reich von ihm und auf den Nächsten. Und sie haben Leben gerettet. Und nicht, weil sie alles an sich klammern wollten, sondern weil sie es losgelassen haben und gesagt, wir wollen für Gott leben. Zum letzten Punkt. Was hat das mit uns als Stamm 42 zu tun? Wir haben es jetzt nicht umsonst gezeigt, sondern da wurden im September 2015 wurde in diesem Ort in Peru wurden Exploradores gegründet, Pfadfinder. Und da habe ich auch mitgeleitet für 4 Monate. Und es ist total cool zu sehen, wie begeistert die Kinder sind und wie viel wir ihnen auch von Jesus und seiner Liebe weitergeben können. Also es ist sehr herausfordernd jetzt die Situation, weil es zurzeit nur eine Leiterin gibt mit einem Helfer. Und wir hatten da 20 Kinder und eigentlich noch viel mehr, die da mitmachen wollen. Ich werde im Februar und März wieder dahin gehen, um da auch zu unterstützen und auch die Schule zu unterstützen. Und was letztendlich unsere eine Idee, eine Vision ist, die wir auch als Stamm haben, ist, dass wir da im 2018 im März vielleicht einen Hilfseinsatz hinmachen wollen und da einfach bei der Aufbauarbeit von Rangern oder von Pfadfindern generell helfen wollen. Mit Material vielleicht, was wir mitbringen, aber auch einfach Unterstützung und Ausbildung von erwachsenen Leitern und von Juniorleitern. Und wenn Gott will, den ersten Rangerstamm in Peru zu gründen. Und ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich bete und wir beten alle. Aber wozu ich euch einfach ermutigen will, und das soll einfach noch ein Beispiel sein, mit Gott sind so viele Sachen möglich. Und wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen und bereit sind, alles aufzugeben, hinter uns zu lassen für ihn, dann wird er sich dazustellen. Und wie das dann am Ende aussieht, das kann man gar nicht am Anfang immer sagen, aber es lohnt sich einfach, da auf Gott zu vertrauen. Ja, Amen.